Wenn wir uns in die Berge begeben oder in die Wildnis? Marion, sehr erfahren. Ich habe auch etwas Erfahrung in die Richtung, andere von euch vielleicht auch. Und man den Weg verliert. Also Wegmarkierung oder Karte, ich lasse jetzt mal das ganze GPS-Zeug weg, weil wenn es darauf ankommt, ist wichtig, mit Karte und Kompass und der Landschaft umgehen zu können. Wenn man den Weg verloren hat, ein Stück, was ist der gute Rat, der weise Rat zu tun? Es ist offensichtlich nicht weiterzugehen, zu versuchen, ihn wiederzufinden. Das ist ziemlich hoffnungslos. Sondern wieder zurückzugehen, aus der Erinnerung, wie ich gekommen bin, bis zu dem Stück, wo du die Markierung noch hattest, wo du die Orientierung hast. Und das Gleiche können wir tun, da sind wir geraten auf unseren inneren Wanderungen. Dass wir, ich mag es jetzt nicht verirren nennen, weil das so einen negativen Beigeschmack bekommt, aber wenn wir spüren, wir geraten mit der Entwicklung eines bestimmten Verhaltensmusters in die Sackgasse. Und es hat uns vielleicht sogar mal geholfen. Vielleicht hat der Abweg, also nochmal das Bild von der Bergwanderung herzunehmen, hat der Abweg uns zu einer Quelle geführt, weil wir frisches Wasser brauchten. Dann müssen wir aber wieder zurückgehen, können nicht da weiter stöbern, in der Hoffnung, dass wir den Urwaldpfad da finden. Sondern wir gehen wieder zurück. Das heißt, wenn du in irgendetwas reingeraten bist, wenn wir in etwas reingeraten sind, wo wir spüren, hier geht es nicht unbedingt mit der Art weiter, ist es gut, wenn wir den Faden wieder rückwärts aufspulen können. Das ist in der Mythologie gibt es dies, was ihr vielleicht kennt, den Faden der Ariadne. Und der Faden der Ariadne ist aus der griechischen Mythologie Ariadne, diese weise Frau, Wesen, Göttin artig, die diese Labyrinthe, wo niemand lebend rauskommt, dadurch besiegt, in Anführungszeichen, indem sie einen Faden vorne fixiert und den Faden hinter sich abspulen lässt. Und sie kann sich verirren, so viel sie will. Wenn sie zurückgeht, folgt sie einfach ihrem Faden. Und damit löst sie den Bann dieser Labyrinthe. Und das Gleiche können wir auch tun in unseren seelischen Labyrinthen. Wenn wir verstehen, wie wir es geschafft haben, crazy zu werden, können wir das zurückspulen und werden erwacht. Wenn wir verstehen, wie Blockaden entstehen, einige von euch sind diesen Tagen, kam immer wieder das Thema, da ist eine Blockade und ich möchte es loslassen. Manche Blockaden haben sich gelöst oder Ängste, Dunkles und so. Das sind Teile des Weges. Und wir können verstehen, wie sich Blockaden bilden, dann können wir sie auch wieder auflösen. Und dazu möchte ich ein paar Dinge heute sagen und dann auch konkret euch eine Skizze geben von der Methode, von ein paar einfachen Schritten, die euch möglicherweise vertraut sein können, vielleicht aber auch ganz neu und jedenfalls so, dass wir es jetzt konkret heute Vormittag da miteinander üben. Was zunächst unsere Blockaden hervorruft in unserem, sagen wir mal, bedingten Menschsein, in unserer biografischen Persönlichkeit, wie ich das gerne nenne. Ich sage bewusst nicht Ego, dazu sage ich morgen noch was. Ja, unsere biografische Persönlichkeit sind Situationen, mit denen wir nicht handeln können. Ganz einfach. Situationen, von denen wir das Gefühl haben, ich muss jetzt, also natürlich nicht so reflexiv, wie ich das jetzt sage, wir sind ja oft klein als Kinder, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich überlebe. Physisch oder psychisch oder geistig oder ganzheitlich. Irgendwas muss ich tun. Und die gewisse Paradoxie, die unserem Menschsein eignet, ist, dass wir in der Regel, in der Phase, wo wir sehr offen sind und großen Zugang zur Weite haben, als sehr kleine Kinder, noch nicht stabil genug sind, um dieser Weite und Tiefe so zu vertrauen, dass sie wirkt und uns trägt. Das würde sie tun, aber normalerweise haben wir dieses Vertrauen nicht. Das ist eigentlich dieser Kehrung von Urvertrauen. Almaas nennt das in einem seiner Bücher das lebendige Tageslicht. Finde ich wunderschöne Formulierung. In seinem Buch über die heiligen Ideen. Ja, das lebendige Tageslicht. Also dieses Licht des Seins im Grunde, das alle Dinge, alles durchdringt, von dem wir uns getragen fühlen. Einige von euch haben das gestern beschrieben bei der Atemreise. Ich fühlte mich getragen. Ja, da kriegen wir das wieder. Das lebendige Tageslicht. Und es hat mit Urvertrauen zu tun. Und das lebendige Tageslicht hat was zu tun mit Liebe, mit Gehaltensein von etwas, was dich wertschätzt. Da wir verwundbar und offen und häufig auch nicht von Menschen, die jetzt das verkörpern, manchmal haben wir Glück, aber viele Eltern sind ja schon in diesem Prozess der Blockade und kommen dann auf Kinder, die sehr offen sind, also bildet das wieder die Blockade ab, weil die Eltern dazu nicht mehr den Zugang haben, leider anders oft mit Kindern umgehen, als Kinder es bräuchten. Das wisst ihr ja alles. Also wenn es extrem ist, sprechen wir von Trauma. Aber es gibt diese vielen, vielen subtilen Formen von Traumatisierung, wo uns was gefehlt hat oder wo Stimmungen abbekommen haben. Das kann was ganz Einfaches sein. Ich komme als Kind zu Eltern und die sind sehr traurig, die sind zwar liebevoll, aber die sind sehr traurig. Und ein Kind spürt das, ein Kind übernimmt da was von Mitgefühl, das ist so viel Mitgefühl in dem Kind. Es möchte unbewusst, dass die Eltern glücklich sind. Und es versucht sich zu verdrehen und zu verbiegen, den Eltern so viel Freude zu machen, wie nur geht. Es ist etwas, was wir sie kennt. Ich kenne auch was von. So dieses. Das muss kein wuchtiges Trauma jetzt immer sein, kann auch sein, aber es kann auch so etwas Feines sein, wo durchaus viel Liebe und Wertschätzung im Elternhaus ist, aber so eine bestimmte Stimmung der Eltern, für die vielleicht auch nichts können, aber die einfach da sind, wo wir als Kinder versuchen, das zu korrigieren. Und werden so kleine Bodhisattvas, die versuchen, die Eltern zu heilen. Aber es ist natürlich für ein kleines Kind eine Überlastung und auch nicht unbedingt sein Job. Das heißt, es ist eine Situation, die das Kind eigentlich nicht handeln kann. Und dann bildet sich etwas, gehen wir weiter. Zweit, also Situation, die wir nicht handeln können. Herausfordernde Situation. Kann als Kinder, ich will es nicht darauf reduzieren, können wir auch als Erwachsene machen. Und das Zweite ist, wir schalten ein Stückchen das Fühlen und die Bewusstheit aus. Also eigentlich das, was wir bräuchten. Aber wir haben nicht das Standing, das halten zu können. Wir haben das Gefühl, man bestimmt es ja auch, das zerlegt mich, wenn ich das spüre. Also, schalten wir das Fühlen und das Bewusstsein ein Stück weg. Und in diesem Stückchen auch drin, dass wir diese Situation nicht mehr lernen, nicht mehr zu mögen. Und dass wir dieses Gefühl, was dann kommt, dass, ich nehme mal dieses einfache Beispiel, ich kann meinen Eltern nicht helfen. Ja. Da kommt ein Gefühl, wenn das Kind das wirklich an sich ranlässt, von ich bin hilflos, gar ich bin ohnmächtig. Ich kann die Trauer meiner Eltern nicht wegzaubern, obwohl ich es gern würde, also bin ich ohnmächtig. Ohnmacht ist eine ganz heftige Emotion. Das will ich natürlich nicht fühlen. Und da kommt eine Lieblosigkeit rein, ich mag diese scheiß Ohnmacht nicht. Ja, drücken wir das mit weg. Was wir dann im Körper tun ist, und das geht in diese Richtung, ein bisschen mehr auch von den Traumaforschungen von Peter Levine, angedockt auch an die Körperarbeit von Reich und all den Leuten in seiner Schule. Und das ist, wir legen Spannung rein. Deshalb arbeiten wir ständig und rauf und runter mit Entspannung, Entspannung. Ich habe heute früh was dazu gesagt. Es ist kein Wellnesskur, sondern es ist wirklich ein Zugang zum Körper. Also wir legen Spannung im Körper. Wenn ihr Spannung im Körper habt, spürt ihr nicht so. Ist ja auch eine Hilfe, wenn irgendwas Heftiges da ist, dass wir durchkommen. Bis wir dann vielleicht einen Ort finden, wo wir entspannen können und das wahrnehmen und heilen und so weiter und gut für uns sorgen. Aber erstmal ist diese Spannung legen wir in den Körper. Das sind die drei klassischen Vermeidungen, auch von Wilhelm Reich her aus der Körpertherapie oder Körperreaktion. Spannung, Verflachung des Atems und diskursives Denken. Und ihr erkennt es schon, das sind drei Wege, ja, Ihr könnt es immer von vorwärts und rückwärts lesen gerade, Faden der Ariadne. Das sind alles Methoden, die ihr kennt, die wir in Retreats, in dieser Arbeit, in anderen Arbeiten auch, umkehren. Also Atem vertiefen, hinfühlen, entspannen, Bewusstheit reinbringen und so weiter. Also der dritte Punkt wäre, dass wir Spannung im Körper legen. Der vierte Punkt, den habe ich schon genannt, wäre, dass wir den Atem verflachen. Wenn du flacher atmest, spürst du weniger. So, da erkennt das vielleicht, der Volksmund hat es, da stockte mir der Atem. Ja. Oh, das ist heftiges. Ja. Und das fünfte ist natürlich tricky, das ist leider im Unterschied zu den anderen, das ist diesen unbewusst, aber das fünfte ist natürlich sehr, sehr gesellschaftsfähig, salonfähig, diskursives Denken. Also Denken in sich und gute Einsicht und Nutzen unseres Verstandes ist ein wunderbares Werkzeug. Aber diskursives Denken in diesem Sinne ist ein Denken, das sich verselbstständigt, das nicht mehr aufhört, das ein Surrogat, also ein Ersatz fürs Fühlen wird. Und das manchmal erleben, wenn ihr mit Menschen arbeitet. Ich kenne das täglich, so dieses spür mal dahin. Und dann kommt sofort ein Gedanke, sage ich. Ich meinte, spür mal hin. Dass du gut denken kannst, weiß ich. Aber jetzt lass dich mal spüren. Ja, ich spüre nichts. Ich kann das nur denken. Ja, wo ist das? Ja, im Kopf. Wo im Körper, außer dem Kopf, spürst du das? Ja, der Kopf gehört doch auch zum Körper. Ja, sage ich. Zerdenk das jetzt bitte nicht. Wo spürst du das? Herz, Bauch und so. Lass dich mal tiefer atmen. Also, wenn ihr mit Menschen arbeitet, kennt ihr solche Prozesse. Und im Spiegel erleben wir was wir ja alle kennen. Ich kenne das ja auch. Dass ich was zerdenke, anstatt es zu spüren. Das ist diskursive Denken, mit dem wir die Situation interpretieren. Das ist tricky. Da bauen wir einen Gartenzaun, der passt. Hinter diesem Gartenzaun lebt ein Löwe. Dies ist ein zoologischer Garten, speziell für Löwen. Ja, und interpretierst das. Du machst Besucherordnung und hier, Löwengarten, schwäbischer Löwengarten und so und liegt da verkehrsmäßig günstig. Also die ganzen Interpretationen, die wir in uns machen. Und jeder glaubt das. Ja, natürlich, muss im schwäbischen Löwengarten sein, ganz klar. Wie denn auch sonst. Aber man merkt nicht, dass die Löwen überhaupt nicht dahin gehören. Und dass die eigentlich frei sein wollen und in Afrika rumlaufen. Als Beispiel jetzt. Ja, also wir interpretieren das so lange, bis wir es selber glauben. Das ist hochintelligent, aber es ist unpassend. In der Situation ist es eine Hilfe, dass wir die Welt klar kriegen, dass wir nicht verwirrt sind. Das bedeutet, das sind jetzt die tieferen Folgestufen. Also in meiner Erzählung bin ich gerade beim, komme ich jetzt zu dem sechsten Aspekt, ihr müsst es aber nicht mitzählen, ich nenne die eh alle. Das bedeutet, dass wir kein großes Interesse daran haben zu verstehen, was wir eigentlich brauchen. Deshalb kennt ihr in tieferen Praktiken diese Frage, die ich euch anbiete, spür mal hin, was du wirklich brauchst. Gestern hattet ihr es auch beim Inquiry zum Herzen. Was nährt wirklich dein Herz? Was brauchst du, um das zu leben? Das ist, diese Frage nach dem Brauchen ist nicht ein Haben-Wollen, ist nicht ein unterstützendes Gier und was von außen, sondern dieses Brauchen ist eine Zuwendung, ist die Korrektur der Lieblosigkeit. Lehrerin von mir hat mal gesagt, je heftiger und abgründiger ein Trauma in uns ist, umso liebloser ist dieser Ort. Fand ich sehr, sehr bewegend. Ja, da ist was in uns mit Lieblosigkeit, wo wir das ausblocken. Also indem wir Zuwendung verstehen wollen und Liebe im Sinne von Mitgefühl für uns selber und spüren, was brauche ich denn wirklich? Das hat bitteschön nichts mit Ego-Trip zu tun. Das Ego mag diese Prozesse nicht. Das ist die Gegenfigur. Ja. Je mehr wir da Liebe und Verständnis und Bewusstheit und Interesse hinbringen, Inquiry, erforschen, umso mehr kann sich das lösen. Das ist der Weg zurück. Also, dieser sechste Punkt ist, in der Negation, ich will nicht verstehen, was es eigentlich braucht, letztlich, was ich eigentlich brauche, weil dann würde ich das ganze die ganze Situation aufschließen müssen. Und in der Umkehrung halt, in der Heilung, ich will es verstehen, ich will es erforschen, ich will bewusst werden und ich bringe Zuwendung und Liebe in diesem Sinne, dass ich mich liebe. Nicht, dass ich das Ding liebe oder die Blockade, aber dass ich mich liebe. Der siebte Punkt hängt damit zusammen, den werdet ihr, erkennt ihr auch dann wieder in der Frage, die ihr vielleicht von mir kennt. Der siebte Punkt ist, dass ich die innere Weisheit, die innere Intelligenz, die in diesem Blockademuster, das eine schwierige Situation bewältigt hat, steckt, nicht anerkenne. Also eine ganz, ganz wichtige Frage in der Auflösung innerer Blockaden ist, dass wenn du einen schwarzen Block vor deinem Herzen hast, der dich sowas von ankotzt, dass es auf keine Kuhhaut mehr geht, ja, du hast es rauf und runter therapiert und immer noch ist dieses bescheuerte Teil da. So. Und dann ist häufig, nicht immer, aber ein ganz, ganz wichtiger Zugang, ja, bitteschön, wofür ist es denn da? Wofür war das denn mal da? Spür doch mal, wie dich das schützt. Das ist doch genial, einen schwarzen Block vor dem Herzen zu haben. Da kann dich keiner so schnell verletzen. In bestimmten Situationen ist das super. Es ist lebensrettend. Und das anzuerkennen, dass da eine hohe Intelligenz in uns ist, die so ein Zeugs kreiert. Als Schutz, nicht als Dauerlösung, aber als Schutz. Damit in uns das Authentische wachsen kann. Hinter dieser Blockade kannst du prächtig wachsen. Und dann irgendwann merkst du, das Wachstum geht jetzt nur weiter, wenn die Blockade sich löst und dann arbeitest du dran. Und dann kannst du schauen, was ist die innere Weisheit? Was ist da drin? Und es kulminiert in dieser Frage, was weiß das? Oder wenn wir es personalisieren, wenn wir daraus eine Person visualisieren, was weiß ich, ein kleines, dunkles, schwarzes Monster oder irgendwas, oder dich in dieser Kindheitsphase, ja, dann ist die Frage, was lehrt dich das? Frag mal diese Vierjährige, was die dich lehrt. Lass die mal deine Lehrerin sein. Und diese unglaubliche Weisheit, die da oft drin steckt, können wir uns nicht ausdenken. Also das zu respektieren, das sich zu bedanken quasi bei der Blockade und sie dann in Rente zu schicken. Oder in Dauerurlaub oder irgendwas. Sie aufzulösen letztlich. Und der achte und letzte Punkt, der hat es dann in sich. Und das ist das, womit wir in der Regel ein ganzes Leben lang, besonders auf einer spirituellen Reise, zu tun haben. Und das machen wir alle. Das gilt für uns alle. Und aus der Sicht der großen Traumaforscher, Forscherinnen der Welt, sind wir alle traumatisiert. Ich könnte dazu noch was sagen, aber es nicht so sehr in dieses Feld geht. Also Trauma im Sinne von der Punkt 1, eine Situation, die ich mal nicht handeln konnte. So würde ich es ganz grob und offen formulieren, die mich überfordert hat. Und dieser achte Punkt ist, und das ist die Entstehung des Ego, dass wir uns mit etwas identifizieren, was wir nicht sind. Das klingt erschreckend einfach, aber wir machen es halt. Die Bildung des Ego ist die Identifikation mit etwas von uns oder mit einer Maske, mit einer Projektionsfläche in uns, die wir nicht sind. Obwohl dieses Ego, mehr wie gesagt morgen dazu, dieses Ego aus lauter Aspekten besteht, die wir durchaus sind, in der Spiegelung aber. Wir meinen, wir sind der Spiegel, aber wir sind kein Spiegel, wir sind viel mehr. Die gute Botschaft ist, wir sind viel mehr und besser und schöner und wunderbar. Die schlechte Botschaft ist, oder schwierige, diese Identifikation ist nicht so leicht aufzulösen. Weil wir da hinschauen, gebannt, wie die Fliege vor dem Fenster. Versuch mal, die Fliege von dem Licht wegzukriegen. Um ihr zu erklären, dass sie um das Fenster herum und dann rausfliegen kann. Eine Wespe kriegt das vielleicht hin, wenn du gut mit ihr redest, aber eine Fliege schafft das nicht. Ja, also das ist diese Bannung, wir haben das, das bin ich doch, das ist doch alles, was ich habe, das ist das Einzige, was von mir noch übrig ist. Also Identifikation, es geht nicht darum, dass wir verschwinden, dass wir uns auflösen, dass wir nicht mehr existieren, es geht darum, dass wir überhaupt erst anfangen zu existieren. Und zwar tief und weiter, und dass wir diese Spiegelung aufhören, diese Bannung, Identifikation mit etwas, was wir nicht sind. Das ist die Bildung von Ego, Maske, leere Schale, wie auch immer. diese 8 Aspekte. Es gibt noch mehr, kann das ausfalten, aber das kann man so lassen. Also Situation, die wir nicht handeln können, ist der Ausgangspunkt. Wir nehmen unser Fühlen und Bewusstheit zurück, schützen uns im Grunde vor unseren eigenen Reaktionen. Wir setzen Spannung in den Körper, damit wir gut überleben, gut durchkommen, machen uns ein Stück hart. Wir machen den Atem ein bisschen flacher, dass wir nicht so viel instabiles Zeug spüren. Wir gehen in die Fähigkeit unserer Interpretation und deuten die Situation um, dass wir irgendwie klar durchkommen, denken diskursiv. Und dadurch reduzieren wir unser Interesse an dieser Blockade, an dem Thema. Also wir nehmen das Verständnis zurück, damit kommt die Lieblosigkeit ein Stück rein. Und wir sind auch nicht interessiert an der inneren Intelligenz dieses Musters, Weisheit, Dank. Und das Letzte ist, wir identifizieren uns mit etwas, was wir nicht sind. Und wir machen das alle, das heißt, wir dürfen entspannen, das ist menschlich. Wenn du entdeckst, dass du das machst, dann willkommen im Club. Wunderbar. Das ist eine gute Basis. Und von da aus können wir unseren Weg gehen. Und erstmal ins Labyrinth rein, wie die gute Ariadne, und dann guckt sie, okay, jetzt habe ich den Bann aufgelöst. Wir erleben ja, das ist ja kein, das habe ich eben gesagt, ich mag es nicht Irrweg nennen, das ist ja keine Verirrung, sondern das ist einfach unser natürlicher Wachstumsprozess. Wir bilden erst solche Dinge, die wir nicht sind, um uns zu schützen, dass wir stabiler werden dahinter, und dann irgendwann merken wir, dass wir in einer anderen Tiefe da sind, dann kann sich das lösen und öffnen. Das heißt, in der Arbeit hier arbeiten wir mit unserer Reifung von zwei Aspekten. Das eine ist, wir arbeiten mit dem, was uns blockiert, um in die Freude und Erfülltheit und Erwachtheit zu kommen, so wie ich das gerade beschrieben. Und das andere ist, wir kreieren einen Zugang, wo wir unmittelbar spüren, dass das, wo wir hinwollen, ja schon da ist. Dass wir das schon sind. Und das können wir in der Meditation, gerade in der somatischen Meditation, Herzzentrum, gestern habe ich euch angeleitet, Herzzentrum, da könnt ihr diese Qualität spüren, Zentralraum haben wir jetzt ein bisschen nur angetickt und Yin-Raum ist es natürlich auch für die, die es kennen, also in der Essenz unseres Körperseins, das ist der leichteste Zugang, sind wir immer schon da und ähnlich auch in veränderten, erweiterten Bewusstseinszuständen bei der Atemarbeit. Da steht uns ein größerer Bewusstseinsraum zur Verfügung, sodass sich genau diese Muster leichter lösen können. Kommen langsam zum Ende für die Schritte der Praxis. Heute Vormittag gehen wir weiter mit Erde und Herz. Ich möchte im Liegen mit euch eine intensive, sehr, sehr schöne Praxis machen, die heißt die Erd-Herz-Heilung, also die Verbindung zwischen dem Urfeuer, das wir visualisieren können, im Herzen der Erde, das Feuer des Lebens und deinem Herzen, dieser Heilungsprozess, der dann geschieht, und Heilung, Ordnung, Wandlung. Und dann im Aufsitzen daran andocken und von da aus auf irgendein Thema schauen, das dich beschäftigt. Empfehlung wäre, vielleicht nicht das Allerheftigste zu nehmen, nimm das, was jetzt auftaucht. Sodass, wenn du es übst, dann kannst du die Themen verstärken. Nimm das, was auftaucht. Das kann eine Emotion sein, das kann eine Spannung im Körper sein. Dann fangen wir mit ganz einfachen Spannung an. Spannung im linken Unterbauch. Spür mal hin. Okay, dann kommen interessante Sachen raus. Und auf dem Hintergrund von John Wellwood habe ich das zusammengefasst in 5 Schritte. John Wellwood ist verstorben vor ein paar Jahren. Buddhistischer Lehrer, Schüler von Chögyam Trungpa und Psychotherapeut, hat auch ausgebildet. Schüler von Jane Lean übrigens, Focusing, Feldsense, und ja diese starke Körperorientierung. Und diese 5 Schritte sind, werde ich euch dann gleich durchführen, ganz, ganz einfach. Das erste ist anerkennen, dass diese Emotion, ich sage es jetzt mal an der Emotion, dass diese Emotion da ist, also dann auch den Körperort finden, oft haben die ein Zentrum, anerkennen. Das zweite ist, eine Beziehung dazu aufnehmen. Es geht oft gut mit dem Atem. Und zu fühlen, wie sich es anfühlt, die Beziehung aufzunehmen. Wie das Ding sich fühlt, wie die Emotion sich fühlt, das kennst du. Aber zu fühlen, wie fühlt sich die Beziehung dazu an, das ist oft neu. Ich kenne selber aus einer tiefen transpersonalen Arbeit, die ich mal für mich alleine auch gemacht habe, dann taucht ein Schmerz auf im Solar, eine enorme Spannung im Solar. Da war ungefähr 2 Stunden war dieser Schmerz da. Und ich war absolut happy, dass ich das endlich fühlen durfte. Also das geht zusammen. Das ist das, was fühle ich, wenn ich die Beziehung aufnehme. Weil das, was war, habe ich gespürt, das war aber dauernd rum und endlich darf das sein. Auch wenn es auf der körperlichen Ebene diese Intensität von Schmerz war. Das dritte ist, dieser Emotion riesigen Raum geben. Es ist meist, dass wir die einsperren, dass wir die nicht wollen und gibt der Raum nicht, heißt nicht die vergrößern lassen, sondern gibt der Raum. Die kriegt ganz viel Space um sie herum. Dann entspannt die, dann tut sich ganz viel. Das vierte ist eigentlich der Kernschritt, dass wir hineingehen, das ist eine Art Inquiry, also erforschen, hineingehen, hineinfüllen, hineinschauen, woraus besteht das, was ist da drin? Und da können wir alle möglichen Überraschungen erleben. Wir können zum Beispiel erleben, dass in der tiefen Trauer ein unglaubliches Potenzial an Liebe für alle fühlenden Wesen steckt. Und das sich befreien zu lassen. Oder dass in deiner Wut eine unglaubliche Klarheit deiner inneren Größe ist, die nie gesehen wurde, weshalb du dann an den Grenzen wütend wirst. Und in dieses verbrennende, vernichtende Feuer der Wut gehst, der Aggression. Aber eigentlich ist eine Überzeugung von deiner Größe, die du selbst nicht gesehen hast, weil sie dir vielleicht zu wuchtig ist. Als Beispiel, das könnt ihr in der Wut entdecken. Und dann sich von dieser, das ist der fünfte Schritt, dann sich von dieser Energie unterstützen lassen. Anerkennen, dass es da ist, eine Beziehung dazu aufnehmen, dem riesigen Raum geben, hineinschauen, woraus es besteht und dich von der befreiten Qualität unterstützen lassen. Das ist die Heimkehr dieser Energie. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast mit einer bestimmten Emotion, wird sich was verändern.